Akshobhya. Ein Vortrag von Horst Gungel im Rahmen der Reihe Inspirationsbaum, gehalten bei Meditation im Obermarkt. Liebe Freundinnen und Freunde, heute greife ich wieder eine Person unseres Inspirationsbaums heraus, über die ich vor 2 Jahren in einem etwas anderen Zusammenhang schon einmal sprach. Ihr mögt es mir also nachsehen, wenn euch das verdächtig bekannt vorkommt, was ich heute sage. Denn ich habe natürlich meine alten Unterlagen verwendet, um diesen Vortrag vorzubereiten. Allerdings habe ich sie an der einen oder anderen Stelle ergänzt oder abgeändert. Es ist also nicht der gleiche Vortrag, sondern er hat sich, wie jede und jeder von uns, in dieser Zeit verändert. Veränderung, Unbeständigkeit, Anicca, ist hier eines der 3 Wesensmerkmale, die laut dem Buddha alles abhängig Entstandene ausmachen. Und dieser Vortrag ist natürlich in Abhängigkeit von Bedingungen entstanden. Bedingungen, die 2012 etwas anders sind als 2010. Soweit die Vorrede. Im Buddhismus gibt es neben historischen Personen auch nicht-historisch, also Wesen, die nach herkömmlicher Vorstellung nicht wirklich existieren. Im Buddhismus existieren aber auch diese Personen ganz ähnlich, wie in unseren Mythen auch Personen vorkommen, die ahistorisch sind. Da wäre zum Beispiel die Frau Holle zu nennen, der Weihnachtsmann, der Heilige Geist oder Superman. Manche von diesen Figuren haben einen äußerst zweifelhaften Wert, sind Projektionen unreifer Wunschvorstellungen. Superman beispielsweise. Andere Figuren sind aus alten Mythen, so zum Beispiel die Frau Holle, hinter der sich die germanisch-keltische Gottheit von Wiedergeburt und Karma, Hel, verbirgt. Im Buddhismus haben wir zum Beispiel das Mandala der 5 Buddhas oder auch Mandala der 5 Chinas. China heißt Sieger. Es handelt sich also offenbar um buddhistische Helden. Und die größte Heldentat, die ein Buddhist vollbringen kann, ist natürlich Vollkommenheit, Erleuchtung, Nirvana zu erreichen. Die Darstellung der 5 Chinas findet sich übrigens gleich 3-mal in diesem Raum. Einmal hier über mir als Symbol für Nirvana, dann auf dem Bild am Schrein und natürlich, sonst wird der Vortrag nicht in diese Reihe gehören, schließlich hier oben auch auf dem, was in der buddhistischen Gemeinschaft Triratna Inspirationsbaum oder auch Zufluchtsbaum genannt wird. Und so etwas ist wie eine Zusammenstellung der Wesen, die wir besonders verehren. Nun kann man sich natürlich fragen, warum man denn 5 ahistorische Buddhas braucht, wenn wir doch einen geschichtlichen und ausgezeichneten dokumentierten historischen Buddha haben. Der Grund dafür ist, dass der Buddha, wie wir alle, ein sehr komplexes Wesen ist und daher die unterschiedlichsten Eigenschaften hat. Darum hat man gewissermaßen den historischen Buddha analysiert und in 5 verschiedene Aspekte aufgespalten. Und für jeden dieser 5 Aspekte steht einer dieser Chinas. Das heißt nun nicht etwa, dass der Buddha genau 5 hervorragende Eigenschaften hatte. Jede solche Abbildung hat vielmehr Modellcharakter, will uns auf etwas Bestimmtes hinweisen. Häufig spricht man zum Beispiel von den beiden Hauptaspekten von Buddhaschaft, von Erleuchtung, von Vollkommenheit. Und diese beiden Hauptaspekte sind Weisheit und Mitgefühl. Auch diese beiden Aspekte habe ich hier im Meditationsraum dargestellt. Sie befinden sich hinter euch. Da ist einerseits Manjushri, der Buddha mit dem flammenden Schwert. Er symbolisiert Weisheit. Und andererseits, ganz wörtlich auf der anderen Seite, die grüne Tara. Sie symbolisiert den Mitgefühlsaspekt der Vollkommenheit. Doch zurück zu unserem Mandala der 5 Chinas, genauer zu Akshobhya, unserem heutigen Stargast. Akshobhya steht für Unerschütterlichkeit, also dafür, dass buddhistisches Streben Streben nach Vollkommenheit, Streben nach Erleuchtung, nichts Halbherziges ist, sondern dass sie unseren völligen Einsatz, den Einsatz aller Kräfte braucht. Und dass, wann immer sich uns Widrigkeiten in den Weg stellen, wir nicht hasenfüßig die Flinte ins Korn werfen, sondern vielmehr die Ärmel hochkrempeln, um die Widrigkeiten aus dem Weg zu räumen, unerschütterlich auf das große Ziel, auf Erleuchtung, auf Vollkommenheit ausgerichtet. Wenn wir uns diese Figuren ansehen, so fällt als erstes auf, dass sie in verschiedenen Farben dargestellt sind. Das macht es einfach, sie zu unterscheiden. Wenn wir etwas genauer hinsehen, können wir erkennen, dass sie sich in der Handhaltung unterscheiden und dass jeder mit einem bestimmten Attribut, einem für ihn typischen Utensil dargestellt wird. Die typische Handhaltung Akshobhyas ist die Erdberührungsgeste. Wir sehen, dass er mit der rechten Hand die Erde berührt. Diese Mudra, diese Geste, die Bhumisparsha, also die Erdberührungsgeste, finden wir mitunter auch bei Buddha-Figuren. Sie erinnert nämlich an eine bestimmte Begebenheit aus dem Leben des historischen Buddha, von Shakyamuni. Sie erinnert an eine Episode während seiner Erleuchtungserfahrung. Der Buddha saß damals in Nordindien nahe der Ortschaft Gaya unter einem Baum, dessen wissenschaftlicher Name Ficus religiosa ist. Ein Blatt dieses Baumes befindet sich auch dort zwischen den Fenstern. Als er sich hinsetzte, hatte er noch nicht die vollkommene Erleuchtung und in einer dramatisch langen Meditationssitzung erreichte er sie dann. Und in der Meditation, das wissen wir alle aus unseren spärlichen Meditationserfahrungen, treten unterschiedliche Hindernisse auf. Das kann sinnliches Verlangen sein. Zum Beispiel der einfache Mann sollte hinterher noch ein Glas Bier trinken gehen. Das kann Abneigung sein. Oh nein, erst der zweite Gong und mir tun die Beine schon so weh. Das kann Müdigkeit sein. Oder auch Abgelenktheit. Ach, ich muss unbedingt noch den XY anrufen. Es kann auch Unentschlossenheit sein, als etwa die Frage, bringt mir das Meditieren eigentlich was? Oder, also das ist hier nichts, vielleicht sollte ich doch lieber eine Mantra-Meditation machen. Oder auch, ach ja, mag ja sein, dass der Buddhismus was Tolles ist, aber ob der Horst das wirklich so vermitteln kann, ich weiß ja nicht. All das sind Ausprägungen des Meditationshindernisses Vichikitsa, Unentschlossenheit. Und offensichtlich kam auch dem Buddha in seiner Meditation Zweifel, zumal er vorher gesagt haben soll, jetzt setze ich mich hier nieder und ich gelobe nicht mehr aufzustehen, bis ich nicht die volle Erleuchtung erreicht habe. Ein ziemlich ambitioniertes Unterfangen. Also, wenn man sich mit solcher Entschlossenheit hinsetzt und dann Stunde um Stunde in Meditation arbeitet, dann kann ich schon verstehen, dass einem da durchaus Zweifel aufkommen können. Aber der Buddha überwand diese Zweifel dank seiner unbeugsamen Unerschütterlichkeit. Und der Buddha beschrieb später in einer sehr bildhaft, mit mythologischen Figuren arbeitenden Weise, was da geschah. Und ich will hier diesen Auszug aus dem Mythos von der Erleuchtungserfahrung kurz vortragen. Denn dabei wird deutlich, wie es zur Bhumisparsha, zur Erdberührungsgeste kam. Der Buddha saß also da und dann trat Mara an ihn heran. Mara ist eine mythologische Figur, die das Negative verkörpert. So etwas wie der Versucher, von dem Jesus berichtet, als er 40 Tage in der Wüste fastete und meditierte. Jesus verwandelte dafür die Figur des Satan, um in mythologischer Weise darzustellen, was geschah. Buddha bedient sich der in Indien bekannten mythologischen Gestalt des Mara, den man durchaus auch als den Versucher bezeichnen kann. Dieser Mara, der hier der personifizierte Zweifel ist, tritt also an den Menschen Gotama, denn ein Buddha, ein Erwachter, ein Erleuchter, war die Person Siddhartha Gotama zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und der Mara sagte zu ihm, Das ist äußerst vermessen von dir zu glauben, du würdest hier Sitzung und Erleuchtung erreichen können. In ganz Indien gibt es keinen einzigen Erleuchteten. Und du willst das erreichen? Hey, du bist sowas von anmaßend. Das schaffst du nie. Geh doch lieber ins nächste Dorf und erbettle dir was zu essen. Damit hättest du einen größeren Gefallen. Doch der Buddha weist Mara zurück. Nein, Mara, ich weiß es. Ich bin ganz nah dran. Vom dreifachen Pfad aus Ethik, Meditation und Weisheit habe ich fast alles erreicht. Nur das letzte, entscheidende Stück der Weisheit, die Erleuchtung, die fehlt mir noch. Und die werde ich hier erreichen. Nun war Gautama sicher schon von ziemlicher Weisheit. Und er hat es auch in der Meditation weitergebracht als irgendein anderer zu seiner Zeit in Indien. Also setzte Mara bei der Ethik an. Nun, Siddhartha, sagte er, ich kenne deine großen Erreichungen der Meditation, man erzählt sich Land auf, Land ab davon und auch deine Tugendhaftigkeit ist wohl bekannt. Nicht eine Untugend aus deinem ganzen Leben ist mir ans Ohr gedrungen, aber was ist schon ein Leben? Hey Mann, du hast unzählige Male gelebt und in früheren Leben Gutes, aber auch schlechtes Karma angesammelt. Letzteres ist noch nicht völlig abgetragen. Hey, du wirst die Sache mit der Erleuchtung nicht schaffen. Siddhartha aber antwortete, du irrst, Mara, oder du lügst, denn schon seit unzähligen Leben habe ich nur Tugendhaftes getan, nichts Lasterhaftes. Ich bin so weit, ich kann und ich werde die Erleuchtung hier erfahren. Siddhartha scheint sich also schon ganz schön sicher zu sein, ganz schön unerschütterlich zu sein. Er pariert alle diese aufkommenden Zweifel, aber sein Widersacher versucht, einen letzten Trumpf auszuspielen. Siddhartha, du kannst viel erzählen von deiner Tugendhaftigkeit in früheren Leben. Das ist doch nichts als eine leere Behauptung. Kannst du denn irgendwelche Zeugen dafür benennen, ha? Irgendjemand, der hier und jetzt bezeugen kann, dass das in deinen früheren Leben so war, wie du das behauptest? Und nun kommen wir an die entscheidende Stelle, denn Siddhartha nimmt seine rechte Hand, berührt damit die Erde und antwortet, die Erde ist mein Zeuge. Ich rufe Mutter Erde als Zeugin auf. Und tatsächlich, so berichtet der Mythos weiter, tut sich die Erde auf und Mutter Erde erscheint selbst, um für Siddhartha Zeugnis abzulegen. Diese Figur der Mutter Erde kennen wir ja aus unserem Kulturkreis auch. Sei es die griechische Gaia, die germanisch-keltische Demeter, oder Wagners Mutter Erda aus dem Ring der Nibelungen. Und damit, mit dieser Zeugenaussage, war auch Maras dritter Versuch, den Buddha an der Erleuchtung zu hindern. Über die ersten beiden habe ich hier nichts gesagt, die beziehen sich auf andere Meditationshindernisse. Also das war gescheitert. Mara ist endgültig gescheitert, Siddhartha gelingt der Durchbruch, er wird zum Buddha und die Bhumisparsha Mudra, die Erdberührungsgäste, wird dadurch berühmt und eben auch im Mandala der fünf Chinas dargestellt. Womit die Sache mit der Geste Akshobhyas geklärt wäre, bleibt noch sein Attribut, der Vajra. Das ist das komische Ding, das hier auf dem Schrein auch liegt. Wir können es ja mal durchreichen. Der Vajra hier ist das Diamantzepter, das Akshobhya in der linken Hand hält. Es ist ein Gegenstand, der in der indisch-tibetischen Mythologie und auch außerhalb des Buddhismus als Symbol der stärksten Kraft im Universum gilt. Also alles durchdringend und gleichzeitig hart ist wie ein Diamant. Ins Deutsche übersetzt heißt Vajra sowohl Diamant als auch Donnerkeil. Gehen wir einmal kurz in die Mythologie unseres Kulturkreises nach Europa. Da begegnen wir in diesem Utensil in leicht abgewandelter Form ebenso. So schleudern der griechischen Mythologie Zeus und Athene ebenfalls mit Donnerkeulen. Und wenn wir noch näher zu uns kommen, ins Germanische, Da haben wir ebenfalls einen solchen Gegenstand als Attribut eines Gottes, dessen Namenstag heute ist, denn wir haben ja Donnerstag. Die germanische Gottheit Donna, im nördlichen Germanien auch als Thor bekannt, deshalb sagen die Schweden zum Donnerstag Thorstag und die Angelsachsen Thursday, hat diese Waffe auch. Sie heißt dort Thors Hammer. Wer übrigens nicht weiß, wie er sich Thor vorzustellen hat, der Werbezeichner von Coca-Cola hat ihn 1931 zum Vorbild für eine von ihm gezeichnete Figur gemacht, die heute jeder kennt. Es ist der Weihnachtsmann, aber das nur ganz am Rande. Auf jeden Fall können wir feststellen, dass durchaus auch unsere Kultur auf Mythen zurückgreift. Was wir in der Darstellung auf den Bildern hier im Meditationsraum nicht sehen können, ist, dass der Lotusthron, auf dem Akshobhya sitzt, von Elefanten getragen wird. Und Elefanten stehen natürlich auch für Unerschütterlichkeit. Große, mächtige Tiere. Die kannst du nicht mal so eben zur Seite schieben. Es sind Tiere, die beharrlich sind, die nie vergessen. Nun kann man durchaus fragen, wozu denn das alles gut sein soll, wozu wir diese Aufspaltung des historischen Buddha in 5 verschiedene Aspekte brauchen. Ich will, statt eine langatmige theoretische Erläuterung geben, lieber auf eine praktische Erfahrung hinweisen. Auf eine Erfahrung, die ich selbst gemacht habe. Hier in diesem Raum, im Meditationsraum am Obermarkt, im Dezember 2009. Im Oktober zuvor, also etwa 2 Monate vorher, ist ein Ereignis eingetreten, das meine Lebensplanung so stark beeinflusste, wie nichts anderes in den letzten 2 Jahrzehnten. Auch nicht die Trennung von meiner Familie. Es wurde von mir etwas verlangt, das mein Leben in einer Weise umkrempeln würde, dass ich das in den nächsten Jahren nicht mehr ausführen könnte, was mir das Wichtigste war. Ja, dass ich vielleicht nie mehr könnte. Es wurde von mir verlangt, und zwar nur Monate, nachdem ich nach Gelnhausen gekommen war, und gerade einmal 2 Monate, nachdem ich unter großem Aufwand und Mühen das Projekt Meditation am Obermarkt gestartet hatte, dieses Projekt aufzugeben bzw. für einige Jahre ruhen zu lassen. Es schien aber die einzige Möglichkeit zu sein, um das zu bekommen, wonach ich in den letzten 15 Jahren strebte, wie nach nichts anderem, nämlich nach Ordination im Triratenhaken. Es war ungefähr so, als müsste ich einem Inhalt abschwören, um einen Status zu erreichen. Und dieses Ereignis war so plötzlich über mich hereingebrochen, so von einem Tag auf den anderen, dass ich äußerst verunsichert war, dass mir Zweifel aufkamen. Ist denn das richtig, was ich mache? Wenn es doch so starke Kräfte im Triratner Orden gibt, die das ganz anders sehen? Es war letztendlich das klassische Dilemma, standhaft bleiben und die große Belohnung versagt bekommen oder sich anzupassen und diese Belohnung zu kassieren. Ich hatte einige sehr unangenehme Wochen. Ende Dezember 2009 saß ich dann des Morgens hier auf meinem Meditationssitz und versuchte wieder zu meditieren, versuchte mich auf den Atem zu konzentrieren und das andere, das mich doch so heftig beschäftigte, freundlich und bestimmt zur Seite zu schieben. Und da geschah es. Plötzlich sah ich den Buddha vor mir, klar und deutlich. Nicht hier im Meditationsraum. Wir waren draußen in freier Natur, vermutlich dort, wo der Buddha zu Lebzeiten war, in Nordindien. Er saß in Meditationshaltung in einiger Entfernung vor mir. Sein Gesicht strahlte Weisheit und Freundlichkeit aus. Ganz langsam ging ich auf ihn zu. Diesem Bild war so viel Ruhe, so ungeheuer viel erhabene Sanftheit, die ich in den letzten Wochen doch so schmerzlich vermisst hatte. Und da saß der Buddha und er saß vor dem Bodhi-Baum, vor dem Baum der Erleuchtung. Ehrfurchtsvoll näherte ich mich ihm. Er sah mich an und ich wusste, er kann in meinen Geist sehen. Er kann in mir lesen wie in einem Buch. Und da er mich so ansah, zeigte sich ein ebenso verstehendes wie auch gütiges Lächeln auf seinem Gesicht. Und dann geschah etwas, womit ich niemals gerechnet hätte. Der Buddha verfärbte sich ganz allmählich, dann immer deutlicher. Und schließlich saß er in einem tiefen Blau vor mir. Und noch während er die Farbe wechselte, bewegte er seine rechte Hand langsam nach vorne, zum Boden zu. Er zeigte die Erdberührungsgeste. Und er sagte kein einziges Wort. Mitunter kommuniziert ein Buddha mit Worten, mitunter durch Müden, manchmal durch Gesten, gelegentlich durch Schweigen. An diesem Tage kommunizierte er nicht durch Worte, sondern durch eine Sprache, die viel klarer und viel subtiler war. Er sah mich weiter an und lächelte. Ich sprach auch nicht, das war auch gar nicht nötig, denn er konnte in meinem Geist lesen. Und ich dachte, hey, er will mir sagen, ich soll standhaft bleiben, unerschütterlich, nicht nach Status und Anerkennung streben. Und wie zur Bestätigung traten aus dem Dschungel rechts und links vom Buddha zwei mächtige Elefanten hervor, Symbole der Unerschütterlichkeit. Die ganze Szene war so lebensecht, dass ich mich wirklich wie in Indien vor 2500 Jahren fühlte. Aber dennoch stieg in mir erneut Zweifel auf. Wenn meine Freunde eine Änderung von mir verlangten, wäre es dann nicht furchtbar unsensibel, das nicht zu beachten? Das mit der Unerschütterlichkeit wie ein Elefant mag ja ganz nett sein. Aber eigentlich wollte ich Weisheit und Mitgefühl entwickeln, beides. Und nicht so ein Dickhäuter werden. Der Buddha, der mir noch immer in die Augen blickte, sah nicht nur meinen Zweifel, er bemerkte auch, welche Metapher ich gedanklich verwendet hatte. Unsensibler Dickhäuter. Und nun musste er wirklich breit grinsen. Der Elefant rechts vom Buddha hatte den Erleuchteten die ganze Zeit aus den Augenwinkeln betrachtet. Nun nickte er. Er schien verstanden zu haben, was der Buddha ihm in völligem Schweigen gesagt hatte. Und langsam kam der Elefant auf mich zu. Nun stand er direkt vor mir. Er erhob seinen Rüssel und mit diesem fingerartigen Teil an seiner Rüsselspitze strich er mir so zärtlich über meine Wange, wie ich noch nie zuvor in meinem Leben eine Zärtlichkeit empfunden hatte. Und ich verstand, Unerschütterlichkeit muss keineswegs mit unsensibler Dickfälligkeit einhergehen. Sie kann auch äußerst feinfühlig sein. Und während sich auf meinem Gesicht der Ausdruck des Verstehens breit machte, ließ das Bild vor meinen Augen, der Buddha unter dem Bodhi-Baum und die beiden Elefanten, allmählich an Kraft nach, verblasste und verschwand schließlich ganz. Und hätte ich vorher noch nicht gewusst, wozu das Mandala der fünf Chinas da ist, wieso man den historischen Buddha in verschiedene Aspekte aufgliedert, spätestens seit diesem Tage wäre es mir bekannt gewesen. Am nächsten Tag schrieb ich dem Mann, der mit dem Entschluss des Triratner Gremiums, ich könne wegen meiner derzeitigen Aktivitäten in Gelnhausen nicht ordiniert werden, weil ich dazu zu viel Kraft von meinem Ordinationsprozess abzöge, Ich müsse viel mehr an mir selbst arbeiten, als zu unterrichten, dem Mann, der mir diese Botschaft überbracht hatte und der mein Begleiter im Ordinationsprozess und mein Freund ist. Eine lange E-Mail. Ich schrieb in der Mail diese meine Meditationserfahrung, meine Begegnung mit Akshobhya. Eigentlich hatte ich erwartet, dass jetzt eine umständliche Erklärung seinerseits erfolgen würde, warum ich die Sache falsch sehe. Doch diese Mail von ihm war sehr kurz. Sie lautete: Gegen Akshobhya kann man nichts einbringen. Deshalb verneige ich mich für den Buddha und antworte auf deinen Brief mit Schweigen. Alles Gute.